Bei deiner Vorstellung als Werder-Trainer hast du die Werder-Fans mit Mon Mon begrüßt. Kannst du heute offensichtlich drüber lachen, finde ich gut. Wie ist es denn zu diesem Missverständnis gekommen?
Eingedacht, die Werder-Show.
Ich glaube, Mon Mon zeigt man hier.
Und damit herzlich willkommen, eingedeicht die Werder-Show mit mir, Timo Strömer, und heute wieder mit Björn Knips.
Das ist jetzt, glaube ich, für uns nichts Besonderes.
Ja, ist aber trotzdem schön. Hi, Mon Björn, ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist.
Moin, ja. Timo, schön, ja. Mit dir hier zu sitzen.
Dann freuen wir uns doch alle. Hast du Lust, mit mir über den SV Werder zu quatschen?
Absolut, wenn der Laubbläser gleich nach draußen aufhört, wäre es optimal, ne?
Ja, also wenn ihr das so hört, draußen Laubbläser, kannst du ja, machen.
Es ist Herbst, es ist Herbst.
Nix.
Es ist Herbst.
Ja. Was willst du machen? So, fragen wir bei Werder nach, wie die Stimmung ist. Amos Pieper, grüß dich. Wie ist die Lage?
Grüß dich. Gut.
Sag doch mal, hast du Bock auf eine neue Folge eingedeicht?
Ich soll jetzt was sagen?
Ob du Bock auf eine neue Folge eingedeicht hast?
Ja, auf jeden Fall.
Geil, Mann, denn wir haben heute wieder eine ganze Menge vor. Wir sprechen natürlich über den SV Werder Bremen und diesen furiosen 4:3-Sieg gegen die TSG Hoffenheim. Wir sprechen über den SV Werder auch mit Robin Dutt, unserem heutigen Gast. Der war bekanntlich Trainer in Freiburg, wäre das nächste Gegner, und in Bremen bei noch ganz vielen anderen Stationen. Wir verschenken wieder Dinge und. Irgendwas vergessen?
Das sind so die Themen.
Okay, dann stellt euch bitte ein auf eine
45 Minuten Feuerveranstaltung.
Mit
möglichst viel Spektakel.
Apropos Spektakel, was kommt jetzt normalerweise?
Wahrscheinlich wird es eine besondere Choreografie geben.
Ja, eigentlich schon.
Ah, Feuerwerk, ne?
Ja, wir schießen ja hier regelmäßig mit diesen Konfetti-Kanonen durch die Gegend. Habe ich aber heute, obwohl Werder Bremen ja für möglichst viel Spektakel gesorgt hat, keine Lust zu. Ich muss die Scheiße immer wieder aufsaugen, dauert etwa 40 Minuten. Ich mache das selber, habe ich wirklich keinen Bock mehr drauf. Ein Staubsauger ist dabei schon kaputt gegangen, überall fliegt noch Konfetti rum, kratze noch irgendwie Wochen später aus dem Rechner raus. Nee, lassen wir heute. So, jetzt aber zum Thema. Hoffenheim, 4:3. Was ein Fußballspiel, Björn.
Ja, ein Spektakel, du hast es gesagt. Ja. Und so eine Achterbahnfahrt der Gefühle war es so. Wir waren ja gemeinsam hier in der Redaktion.
Ja.
Und bei 0:3 haben wir schon gedacht, das ist die nächste Klatsche. Ne?
Wir wollen schon ausmachen.
Ja, das stimmt. Du wolltest ausmachen. Ich habe mir so gedacht, wäre doof. Ne?
Ja.
Also müssen wir auch ein bisschen arbeiten.
Ja.
Aber dann, schönes Gebrüll hier mal wieder in der Redaktion. Haben schon lange nicht mehr gehabt, so in der Art und Weise.
War auch hier richtig Feuer drin.
Ja, hier war richtig Feuer. Da haben wir das ganze Feuerwerk schon abgebrannt. Aber nee, hat richtig Spaß gemacht. Und Hut ab vor diesem Comeback. Natürlich ein bisschen begünstigt durch die rote Karte.
Voll.
Aber auch, die ist ja rausgeholt worden auch von Felix Agu. Der musste quasi, wo man den darf man da eigentlich nicht fauen. Aber ist egal, rot ist rot.
Mhm.
Und dann hat Werder das aber richtig gut gemacht. Im Gegensatz zu Dortmund hat das mit der Überzahl ja nicht so gut geklappt.
Stimmt.
Sollte man Dortmund mit Hoffenheim nicht vergleichen. Ja, auch nicht gut. Und die Hoffenheimer, die waren fix und fertig. Ne?
Die waren völlig voll der Rolle.
Die waren völlig fertig. Und es war die geilste halbe Stunde oder Stunde, die Werder da hingelegt hat, die ich lange gesehen habe. Und wir haben ja schon einige gute Stunden jetzt in dieser Saison hingelegt. Aber das war schon krass stark.
Und es hätte noch sehr viel höher ausfallen können, das Ergebnis.
Also ja.
Werder hätte noch mehr Tore machen können, wie ja.
Ja, aber es war am Ende auch wieder eine Zitterpartie.
Stimmt.
Dann sind sie auch wieder eingebrochen, würde ich nicht sagen. Aber das ist ja das Typische. Ne? Nur ein Tor da vorne. Man muss eigentlich das fünfte noch nachlegen. Hast du nicht geschafft. Und dann wird es irgendwann, ist die Mannschaft in Unterzahl auch noch mal in der Lage, ein bisschen Druck auszuüben. Und dann hatte Malatini den Zitterer, würde ich mal sagen, den Arsch gerettet.
Ja.
Kann man so sagen, ne?
Ja, absolut. Also der Auffassung bin ich auch.
Hier können wir das also sagen.
Wusste ja auch, hat ihm hinter einen Klaps auf Selbigen gegeben.
Ja.
Ja, also das war schon eine Monstergrätsche, ne?
Ja, und Malatini auch mit einem Tor und diese Monstergrätsche.
Ja, im Liegen das Tor ist, das ist schon krass. Aber die erste Viertelstunde von ihm war ja gruselig. Aber da war er zum Glück nicht allein. Das war eine reine Geisterbahn, die der SV Werder Bremen da.
Also diese ersten 12 Minuten.
Zero Arena geschickt.
Da haben wir ja echt gesessen und haben gedacht, was geht denn hier eigentlich?
Totalausfall. Er sagte, Ole Werner, Totalausfall. Und anders kann man es gar nicht sagen. Er sagt sogar, das fand ich ganz witzig, wir haben eigentlich an die Mannschaft das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben auch die Räume gefunden, jetzt mit Schweizer, ne, als Zehner quasi. Das sah auch wirklich ganz gut aus nach vorne. Man dachte auch, Mensch, die geht vorne drauf und über den Ball hatten ja fast gleich eine gute Chance. Nur das mit den Zweikämpfen, das hat irgendwie so gar nicht geklappt. Und das kannten wir eigentlich schon aus dem Bayern-Spiel. Da war Werder ja auch in keinem Zweikampf so richtig drin. Aber das Gefühl ist so weit weg und das hat sich wiederholt. Naja, und dann war jeder Schuss von Hoffenheim ein Treffer, ne?
Ja, ich habe auch zwischenzeitlich gedacht, okay, dieses 0-5 gegen den FC Bayern hat dann doch vielleicht ein bisschen mehr mit dem SV Werder gemacht. Nee, am Ende des Tages nicht. Werder hat sich berappelt und dann, wisst ihr ja alle, 4-3 gewonnen.
Hast du eigentlich gesehen, was ich angezogen habe heute?
Kopenhagen, Udo Lindenberg.
Genau, Udo Lindenberg war mal in Kopenhagen, wollte ja keine Werbung machen hier. Kopenhagen, kommst du drauf jetzt?
Ja, ne? Wir haben ja überhaupt nicht über Jens Day gesprochen. So, eine Schande.
Jens Day, ne, habe ich heute Morgen so im Schrank gekommen, habe ich zum Geburtstag gekriegt.
Ah, ja.
Von meiner Frau, ja, Dankeschön nochmal. Und ich finde, ich passt und das ist so ein bisschen, weil Jens Day war ja der Chancentod beim SV Werder Bremen. Wie oft haben wir hier vorm Fernseher gestanden oder im Stadion gesessen? Und was hat der auch schon alles verballert? Ich meine, der haut sich ja immer unfassbar gut rein.
Absolut.
Absolutes Mentalitätsmonster nennen wir ihn einfach mal. Einen Tag nach so einem Spiel sollte man auch mal ein bisschen übertreiben. Nein, er ist wirklich, hat sich ja echt gemacht in den letzten ein, zwei Jahren und ganz wichtiger Spieler. Nur vom Tor. Da hat man immer gedacht, da geht doch noch viel mehr. Ja, und jetzt macht der da drei Dinger. Und sagt hinterher so, ich hab der Mannschaft gesagt, wir brauchen den ersten Schritt. Und wir brauchen nur das erste Tor. Dann läuft das. Ja, lief bei ihm ja dann auch.
Drei Tore, Jens Day.
Deswegen Kopenhagen, schöne Grüße nach Dänemark.
Ja, das sind damit ausgerechnet. Ich finde, wir sollten darauf anstoßen.
Oh,
mit dem obligatorischen Gedeck. Es gibt natürlich Deichbier.
Ja, ich mach was da noch welches da ist nach gestern, ne?
Ah, war ein langer Abend. So, eins für dich.
Ja. Und normalerweise trinken wir auch immer bei jedem Werder-Tor einen Schnaps, ne?
Ja.
Also, das so, wenn ihr manchmal euch wundert, wie die Berichterstattung ist.
Nein, Spaß.
Glaubt das nicht.
Nein,
glaubt
nein, nein.
Wir sind einfach gut drauf heute.
Ist das live? Ey, schneid das raus.
Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, darf ich bitten, Kurt?
Ja, Datske.
Wohlsein.
Oh. Kann man kaufen, ne? Deichbier?
Kann man kaufen.
Ja, im
Deichbier.de/Deichbier.
Da zum Beispiel und auch in diversen Supermärkten.
Ja, also, aber jetzt ist auch Schluss mit Werbung hier. Die kurzen, da muss man ja immer vorsichtig aufpassen. Da weiß man ja nie, was da drin ist.
Das stimmt.
Ja, sie sind immer gefährlich.
Stimmt.
Oh Mann, müssen die kurzen echt immer sein?
Ja, weiß ich nicht. Trainer, Knips will nicht, was soll ich machen?
Ja, weiter anbieten.
Dann mache ich das doch. Komm, Björn, ab.
Aber muss es denn Bier und Schnaps sein?
Ja, weiß ich nicht. Ich frage den Coach.
Da muss immer beides zusammenkommen.
Ja, Trainer hat gesprochen, hilft nichts. Ja, cheers, Wohlsein. Abklopfen. Boah, wie viel Umdrehung hat der denn?
100%.
Ja, so schmeckt er auch. Oh, so Björn, haben wir das erledigt? Das wäre immer ein Fest mit dir hier.
Ja.
Bist du ein Tabellenmann?
Ist mir egal jetzt gerade, ich habe andere Sorgen.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören.
Ja, ich eigentlich schon. Gibt aber ja Leute, die meinen, das Rad sei überdreht und den Anfang-Einspieler könnte man einfach mal weglassen. Ja, könnte man vielleicht. Aber
aktuell ist das nichts, was in unseren Überlegungen jetzt eine Priorität hat.
So ist es. Und ich will das hier nochmal kurz rechtfertigen. Ohne Markus Anfang und dessen Impfskandal wäre der SV Werder Bremen vermutlich noch in der zweiten Liga. Insofern hat Markus Anfang, hier einen regelmäßigen Auftritt zu haben, seine absolute Berechtigung. Finde ich.
Ja, habe ich nicht verstanden, die Logik, aber wenn du meinst, mach mal.
So. Markus, Anfang, do your magic. Tu es, tu es, tu es, tu es.
Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen. Skandal mit 8 Punkten nur auf Platz 10. Wie kann das eigentlich sein?
Ja, da waren wohl 9 andere Mannschaften besser, ne?
Ja, also ich finde mit 2 Unentschieden, 2 Siegen und einer Niederlage.
Naja, du bist ja punktgleich mit dem Tabellenachten. Dieses 0-5 gegen die Bayern, das hat natürlich die Tordifferenz versaut. Ja. Aber ist auch schädiger.
Ja, wir müssen auf jeden Fall nicht nach unten gucken, sparen wir uns.
Ja, du musst vor allem, was so geil ist, du hast gegen Bayern gespielt, okay, hast verloren, aber hast Dortmund von da oben auch schon weg, ne?
Ja.
Und hast einen Punkt geholt.
Das ist schon mal gut. Und die Perspektive ist ja auch auf Platz 10 geil, denn es sind zu Platz 6, jetzt muss ich mal eben gucken,
ist nur ein Punkt.
Ja.
Ist nur ein Punkt. Und wenn, ja, und wenn man davon ausgeht, dass auch der 8. wieder reinkommt, so wie letztes Jahr, dann bist du schon also quasi drin, weil das ist kein Abstand mehr, nur ein bisschen tolle
Verlust. Leute, es ist so, wie es ist. Ja. Wir wissen es alle. Europa, der SV Werder kommt. Don't stop believing. Da ist es wieder. Bitte mal einspielen. Und ich glaube, der Trainer fühlt das doch auch, oder?
Ja, zumindest habe ich einen Ohrwurm.
Den haben wir alle. Ist ja auch ein schöner. So, Björn. Nächste Hürde, der SC Freiburg. Der SC Freiburg hat 0-3 verloren.
Konnte man nicht glauben, ne?
Gegen den FC St. Pauli. Gegen einen Aufsteiger.
Sehr verwunderlich.
Und die waren vorher eigentlich richtig gut drauf. Und wir wollen natürlich, dass der SV Werder jetzt in der Spur bleibt und die nächsten Punkte einsammelt. Hör mal, ist das klappt?
Ja, jetzt wird durchmarschiert.
Die Weltherrschaft.
Nee, das wird schon ein spannendes Spiel. Also ich bin da echt, bin im Stadion, freue ich mich drauf.
Mhm, ne? Ich auch.
Du auch?
Ja, geil, Mann.
Sind wir zusammen. Mhm. Und ja, wird aber viel Geduld gefragt sein, glaube ich, gegen diese Freiburger, ne? Also bin auch mal gespannt, wie Werder damit umgehen wird, jetzt mit dieser ersten Viertelstunde. Und die Defensive willst du ja schon ein bisschen stabilisieren. Also wirst ja nicht jedes Mal 0-3 aufholen können. Da gibt es schon ein paar Parameter. Was macht der SC Freiburg? Wie gehen die mit dieser 0-3 Heimpleite um? Und deswegen wird das, glaube ich, eher so ein bisschen Taktikfußball am Anfang. Aber irgendwie glaube ich schon, dass da nochmal. Und dann nochmal einmal nachlegen. Jetzt mal ein Heimsieg.
Richtig,
ne?
Geil. Richtig, geil.
Jetzt ein Heimsieg.
Ja. Wir brauchen jetzt einen Fachmann, der sich mit dem SV Werder auskennt und dem SC Freiburg auskennt.
Ich nicht? Fachmann?
Nee, ein, der noch mehr Fachmann ist.
Ja.
Vielleicht, ganz eventuell. Und wen rufen wir da an? Nicht Nils Petersen, den wir sonst in jeder Staffel anrufen.
Der ist sauer jetzt wahrscheinlich, dass du ihn nicht anrufst.
Liebe Grüße, Nils. Wir melden uns wieder. Mach dir keinen Kopf. Sondern Robin Dutt. Er war Trainer in Freiburg, in Leverkusen, in Bochum, Sportvorstand beim VfB Stuttgart, Sportdirektor beim DFB. Der hat schon vieles gesehen. Aber das Spektakel, wie jetzt, Werder gegen Hoffenheim? Vielleicht auch nicht. Wir fragen nach. Ich rufe den jetzt einfach mal an. Zuletzt übrigens Trainer beim Wolfsberger AC in Österreich. Ist aber auch schon ein bisschen her.
So. VfL Bochum war er auch, ne?
Ja, habe ich doch gesagt.
Weiß ich nicht mehr.
Ja, waren ja auch viele Stationen.
Ja, das stimmt.
So.
Hat ja auch hinten noch 1899.
Und hinten die 1899, wie alle, die es irgendwann irgendwie mit dem SV Werder halten. So, das grüne FaceTime-Telefon beiseite gelegt. Ui. Es klingelt und dann geht das gleich los. Und da ist er auch schon, Robin Dutt. Hi, moin, herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit.
Hallo.
Moin, Robin. Hast du dieses irre Werder-Spiel gegen Hoffenheim gesehen?
Leider Teil der zweiten Halbzeit erst, weil ich vorher konnte ich es nicht sehen, aber habe neulich die Zusammenfassung nochmal gesehen. Hat mich so ein bisschen erinnert, ich hatte mit Werder auch mal ein 4-4 in Hoffenheim. Und da war es zwar nicht 3-0, nachher 4-3, aber da ging es auch, ja, auf beiden Toren kräftig zur Sache, ja.
Wie intensiv verfolgst du denn eigentlich den SV Werder Bremen noch?
Ja, also so intensiv wie die Ex-Vereine hat man immer einen gewissen Blick drauf. Und natürlich schaue ich nicht jedes Spiel über 90 Minuten an. Dazu habe ich auch schon zu viele Ex-Vereine. Deswegen entweder sind sie in einem Topspiel dabei, dann schon, oder dann über die Konferenz halt.
Für welchen Bundesliga-Club schlägt denn eigentlich dein Herz? Du hast ja so viele Ex-Vereine, hast du ja schon gesagt. Gibt es einen Club, an denen mein Herz dann doch vielleicht ein bisschen mehr hängt als an anderen?
Ja, um ehrlich zu sein, ja. Aber jetzt die Werder-Fans nicht böse sein. Ich habe mich total wohlgefühlt in Werder, habe bis heute noch Kontakte nach Bremen, treffe mich einmal im Jahr sogar mit Bremern. Aber die zwei Herzensvereine, das eine ist Freiburg natürlich, das ist klar. Das ist ein absoluter Herzensverein, sehr erfolgreiche Zeit. Und auch der VfL Bochum ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht mit Bremen auch Sympathien verbinde.
Jetzt sind wir natürlich neugierig. Mit wem hast du noch Kontakt vom SV Werder Bremen?
Ah, ich habe nicht gesagt, dass ich mit jemand von Werder Bremen Kontakte habe. Ich habe gesagt, dass ich mit Bremern noch Kontakte habe.
Also.
Weil man hat ja neben dem Fußball, auch in Werder Bremen war ich da auch neben dem Fußball, muss ich sagen, ja, habe ich da sehr wohl gefühlt, habe viele Leute kennengelernt. Und da sind die Kontakte bis heute noch da. Die Jungs, die im Verein wie damals Aichin oder Per Jeckel in meinem Trainerstab dabei waren, die sind natürlich nicht mehr bei Werder. Dementsprechend ist der Kontakt natürlich nicht mehr da.
Wir werden natürlich noch über den SC Freiburg sprechen, den nächsten Gegner des SV Werder Bremen. Bleiben wir aber noch kurz beim SV Werder. Wie bewertest du denn die Mannschaft? Wie ist Werder aufgestellt?
Ja, ich finde die Menschen eigentlich nicht so schlecht, aber es ist halt wie in den letzten Jahren im Prinzip, seit ich da war in dieser Zeit, in den Jahren nach Thomas Schaaf, dass Werder eben immer um einen Mittelfeldplatz irgendwo kämpfen muss. Natürlich auch mal einen einstelligen Tabellenplatz, aber eher im Mittelfeld ist. Und das hat natürlich schon auch viel mit der finanziellen Situation zu tun, dass man sich halt schon auch schwer tut, dann ja, im Spielerbereich dann mal richtig Geld auszugeben. Und da hinkt man halt dann in der Geldtabelle seit ja, über 10 Jahren schon hinterher. Und deswegen ist ein Mittelfeldplatz, ein guter Mittelfeldplatz für Werder immer in Ordnung. Ich weiß, das hört man immer nicht gern, weil die Tradition, die hängt immer noch nach. Aber ja, ich habe damals schon ein paar Dinge gesagt. Wenn ich den SC Freiburg mal erwähnt habe, dann hat es mal geheißen, Bremen ist größer als Freiburg. Das stimmt, was die Tradition betrifft. Wenn wir aber die sportliche Situation verfolgen in den letzten Jahren, kann davon nicht mehr die Rede sein.
Ja, du sprichst es an. SC Freiburg hat Werder quasi überholt, aber es sind auch Frankfurt und Stuttgart jetzt oben mit dabei. Also Clubs, mit denen man sich vielleicht auch mal ein bisschen vergleichen kann. Ich glaube, Werder und Dortmund, Werder und Bayern zu vergleichen und Leverkusen ist aus finanziellen Gründen schwierig. Was muss Werder tun, um zumindest mal da oben wieder ranzukommen und mit so Clubs wie Freiburg und Frankfurt und Stuttgart wieder auf Augenhöhe zu sein?
Ja, mit Stuttgart können Sie sich finanziell auch nicht vergleichen. Also, das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Also nicht nur seit diesem Jahr. Beide Vereine sind ja auch mal abgestiegen in die zweite Liga. Aber ich kann euch sagen, dass Freiburg natürlich Stuttgart mit einem komplett anderen Etat wieder aufgestiegen ist und auch in der ersten Liga natürlich von den Sponsoren her. Das sind ja nochmal ganz andere Unternehmen mit einer ganz anderen Finanzkraft, die dahinter stecken. Das kannst du nicht vergleichen. Auch Frankfurt ist eigentlich relativ gut aufgestellt. Also da geht schon eher der Vergleich Richtung Freiburg. Ja. Und dann sind wir halt bei dem Thema, ja, das mir ja schon immer als Trainer am Herzen lag. Das ist halt die Ausbildung, der Nachwuchs, dass man eben auch junge Spieler selber nach oben bringt. Also, so wie Bayern jetzt einen Pavlovic hat, müsste eigentlich Werder Bremen 5, 6 pro Jahr haben, so wie es Freiburg auch immer hat. Und das sind eben Spieler, die dann performen, für Identifikation sorgen und 0 € kosten und hoffentlich viele Millionen einbringen. Und so kann man es dann vielleicht schaffen, etwas nach oben zu kommen. Aber wenn man ganz ehrlich ist und wir schauen uns die Tabellen der letzten 10 Jahre an, gab es wenig Ausreißer, Union Berlin mal, die deutlich über ihrem Etat standen oder Marktwert standen. Aber ansonsten bewegte das immer einen Platz. So 3, 4 Tabellenplätze kannst du mal besser sein wie dein Marktwert. Aber mehr schafft eigentlich kaum eine Mannschaft, auf Dauer schon gar nicht.
Warum hat Werder keine 5 Pavlovic? Hat das auch was mit der Tradition zu tun, dass man sich das nicht traut, weil man dann doch lieber auf gestandere Spieler setzt, um eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Erfolg zu haben?
Das kann ich nicht beurteilen. Dazu bin ich dann jetzt zu weit weg, um jetzt die Kaderpolitik beurteilen zu können. Ich finde, Werder hat für mich einen Trainer momentan mit Ole Werner, der nach außen. Ich habe erst einmal mit ihm am Rande einer Trainertagung ein bisschen längeres Gespräch gehabt, sonst kenne ich ihn nur als Kollege, mal vom Hallo sagen, aber wirkt auf mich einfach als Trainer, der einfach zu Werder passt. Und da finde ich, da lohnt sich jetzt einfach mal wieder einen Weg zu gehen, einen längeren Weg mit dem Coach und als Verein versuchen insgesamt drumherum sich zu entwickeln, dass der Trainer bessere Möglichkeiten hat. Aber wie der Übergang momentan ist und die Ausbildung ist bei Werder, wie der Übergang ist, wie die Jungen hochgezogen werden, wie auf die gesetzt wird, welche Gespräche da geführt werden, wie die im Übergangsbereich betreut werden. Das gehört ja alles dazu, dass das Talent ja schon mit 17, 18 Jahren betreut wird, dass ein Karriereplan aufgezeigt wird, dass er mittrainieren kann, wenn er mal ausgeliehen wird, dass er trotzdem jemand hat als Ansprechpartner bei Werder. Das gehört ja alles dazu. Das kann ich aber nicht beurteilen, ob das so ist oder nicht so ist. Aber das ist natürlich ein Weg, den der SC Freiburg gegangen hat, der dann auch ja, Spieler halt viele einbauen kann, die aus den eigenen Reihen auch kommen.
Jetzt hat Werder zwar keinen Pavlovic, aber ja hoffentlich viele andere interessante Spieler. Sticht ein Spieler für dich heraus? Hast du einen Lieblingsspieler bei Werder?
Nein, ich habe keinen Lieblingsspieler. Tue mich auch schwer, jetzt einen rauszunehmen. Ich habe zu meiner österreichischen Zeit, haben wir noch viel über Romano Schmid gesprochen, weil ich habe da Wolfsberg trainiert und er war in Wolfsberg. Und da finde ich schon, ist, glaube ich, aktuell auch der Spieler, mit dem größten Marktwert, wenn mich alles täuscht, beim SV Werder, also fiktiven Marktwert, immer vorsichtig sein mit den Zahlen. Aber ansonsten sticht jetzt kein Spieler für mich jetzt heraus. Man hat natürlich so Mentalitätsspieler wie Duxch vorne. Das ist, ich verfolge das schon. Da ist an dem einen Tag wird er mit Lob überschüttet, am anderen Tag ist die komplette Kritik da. Und trotz allem ist es einfach eine Type, wo so ein Verein auch gut tut. Jetzt habt ihr einen dreifachen Torschütze im letzten Spiel mit, ich weiß nie, wie man den Namen richtig ausspricht. Stay heißt, ist das richtig?
Sagt richtig. Stay, oder? Sehr gut.
Also, ja, aber ansonsten ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt einer herausragend raussticht. Würde ich auch gar nicht rausheben wollen.
Ja, den Romano Schmid nehmen wir jetzt erstmal so mit. Passt ja schon. Jetzt geht's für Werder gegen Freiburg, dein Ex-Club. Freiburg hat zuletzt 0-3 gegen Aufsteiger St. Pauli verloren. Kam ein bisschen überraschend, wie ich finde. Was kommt da auf Werder zu?
Ja, natürlich eine Mannschaft. Also ich weiß, als ehemaliger Freiburg, wenn man mal verloren hat, vor allem da täuscht man Freiburg. Freiburg ist ein unglaublich ehrgeiziger Club, ja, und so eine 0-3 Niederlage wird zwar vielleicht nicht immer mit so viel Häme und Spott wie in anderen Vereinen überschüttet, aber intern schmerzt es natürlich richtig, vor allem, weil man trotz allem, ich fand trotzdem, ich habe da auch Ausschnitte gesehen, fand ich sie die bessere Mannschaft. Das hört sich komisch an, aber St. Pauli war halt einfach brutal effektiv. Das heißt, Werder wird natürlich schon die ganze Reaktion und Gegenwehr von Freiburg spüren. Und das hat halt viel mit Mentalität zu tun, aber auch mit fußballischer Qualität zu tun. Nach Spiel gegen den Ball, nach Umschalten, nach vorne, aber auch mit Ballbesitzzeiten. Julian Schuster hat schon gesagt, wir müssen ein bisschen mehr Ruhe am Ball haben, vielleicht geduldiger sein. Aber ich glaube auch, die Aufgabe Werder Bremen ist auch eine andere Aufgabe wie jetzt die Aufgabe St. Pauli, weil ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass Werder zu Hause jetzt nur auf das Thema Umschalten setzt.
Ja, du hast es schon angesprochen. Freiburg hat einen neuen Coach, Julian Schuster, Nachfolger von Christian Streich, sicher kein leichtes Erbe. Du warst beim SC Freiburg Nachfolger von Volker Finke. Vielleicht kannst du dich da so ein bisschen reindenken oder ganz bestimmt.
Ja, es ist ein bisschen anders, weil der Übergang damals von Volker Finke zu mir war nicht ganz reibungslos. Es war fast schon gesellschaftspolitisch ging es dazu. Also 50% der Leute waren Finke und haben ihn geliebt und haben alles, das ihn ersetzt, gehasst. Und die anderen 50% waren froh, dass endlich ein Neuer kommt und haben mich komplett unterstützt. Und das war als junger Trainer damals, der das erste Mal auf Zweitliganiveau trainiert hat, ja, war das schon eine große Herausforderung. Und hatte ich zum Glück viele Leute um mich herum, auch in Freiburg, die mich da unterstützt haben. Jetzt Christian und Julian haben natürlich eine sensationelle Übergabe hinbekommen. Das wünscht man sich natürlich. Julian kennt den Verein. Ich kam damals von außen, von den Stuttgarter Kickers. Julian ist jetzt bei dem Verein, seit ich ihn als Spieler geholt habe, damals 2008, 2009 war es. Kennt den Verein, gute Übergabe. Und ja, und Freiburg ist sowieso ein Verein, wo es natürlich als Trainer, ja, wo der Verein einen auch einen guten Trainer sein lässt.
Ja, war das beim SV Werder Bremen vielleicht nicht so, denn da warst du Nachfolger von Trainerlegende Thomas Schaaf.
Ja, da muss ich aber auch sagen, das war, da war ich sehr glücklich drüber. Das war auch eine hervorragende Übergabe. Ich hatte vor meinem Amtsantritt ein langes Telefonat mit Thomas und ja, da habe ich absolut auch gespürt, dass da also er die Trennung von Werder 0,0 mit mir verbunden hat. Wir haben uns jetzt danach auch nochmal, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, hatten wir uns seit langer Zeit mal wieder gesehen im Rande einer Veranstaltung, wo wir gemeinsam in Bremen eingeladen waren. Da haben wir uns sehr lange unterhalten und das hat richtig Spaß gemacht. Also das war eine tolle Übergabe. Die Fans damals, und eins muss man ja sagen, also die Bremer Fans, also darauf kannst du ja echt nichts kommen lassen. Also ich bin da auch von den Schaf-Fans damals wirklich super empfangen worden. Ich weiß noch, die Saisoneröffnung hatten wir irgendwie 20.000 Leute da draußen auf dem Parkplatz. Das war unglaublich. Also da hat man eigentlich schon dann die Wucht dieses Vereines gespürt. Und das war also so eine freundliche Aufnahme. Und selbst in der größten, in dem zweiten Jahr, als es dann nicht mehr so lief und als die Trennung nachher kam, gab es im Stadion, also nie wie in anderen Stadien, dieses ganz aggressive, natürlich Unzufriedenheit, Pfiffe und so weiter. Aber das ist dieses Ganze gab es nie. Und wie gesagt, ich war danach öfters schon in Bremen und treffe immer wieder Leute. Sie erkennen mich noch, das ist schön, noch erkennen sie mich. Und die Gespräche sind immer sehr, sehr angenehm. Meine Frau hat damals immer schon gesagt, obwohl Bremen und Stuttgart und die Schwaben und die Bremer so weit auseinander geografisch sind, haben wir immer das Gefühl, dass es viel näher an den Schwaben ist, wie beispielsweise die Hamburger, die ja viel näher an den Bremern sind.
Ja, Hamburger mögen hier nicht alle, sagen wir es mal so. Für dich war schließlich Schluss nach einem 0:1 gegen den ersten FC Köln zu Hause und dann hat Thomas Eichin die Reißleine gezogen, mit dem du ja, wie du sagst, heute noch Kontakt hast. Wie ist das damals abgelaufen?
Das war, wie Thomas so tickt. So stellt man sich halt Trennungen vor, nicht irgendwo am Telefon, nicht schon 4 Wochen vorher so die weiche Linie dahin fließen, sondern er hat gegenüber auch den Medien noch eine Woche davor die volle Rückendeckung ausgesprochen und nicht, und wir waren aber täglich auch im Gespräch. Das heißt, ich kenne das Geschäft ja auch, aber es ist mir immer lieber, nach außen sagst du die volle Rückendeckung und innen bist du aber schon auch kritisch miteinander unterwegs. Und am Tag, wo es soweit war, ist er halt hingesessen und haben wir eben auch ein Vier-Augen-Gespräch geführt. Und das war, sind immer, weiß ich auch, natürlich für diejenigen, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen, sind das keine einfachen Gespräche. Also wir müssen nicht so tun, als wenn die Manager dieser Liga immer einfach so eiskalt die Leute rausschmeißen. Es geht ihnen auch schon nah. Vor allem mit Thomas, ja, hatten wir damals, wir haben uns erst in Bremen kennengelernt, echt eine gute Beziehung aufgebaut, haben viel Sport miteinander gemacht, hatten tolle Gesprächsthemen. Es ist ihm nicht leicht gefallen, aber er war halt im Dienste von Werder. Er ist da hingesessen, hat es begründet. Das war schlüssig. Ich weiß von ihm auch später, dass er sich einen längeren Weg gewünscht hätte und weiß nicht, ob er das immer wieder so getroffen hätte, die Entscheidung, weil es eben damals zum einen natürlich darum ging, die Saison natürlich in die richtigen Bahnen zu lenken. Da war die Entscheidung richtig. Und zum anderen ging es natürlich auch immer darum, Björn hat es ja schon erwähnt, wie kann man den Werder immer strategisch auf lange Zeit aufstellen. Aber das war mehr als korrekt, das war sauber, das war offen und völlig in Ordnung, ja.
Du hast gerade gesagt, du hast mit Thomas Achin Sport gemacht. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor mit Thomas Achin.
Keine Chance, aber ich war jetzt am Trainingslager in Zillertal damals und habe einen Nachmittag frei und dann haben wir zu sechst, haben wir dann beschlossen, mit dem Fahrrad von unten auf so eine Berghütte nach oben zu fahren. Und das waren, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, es waren so 8, 9 Kilometer, schätze ich mal, und nur bergauf. Und gegen Thomas Eichin keine Chance, aber von den sechs sind nur drei angekommen. Und zu meiner Ehrenrettung, ich war einer der drei, nicht im
Oha!
Windschatten von Thomas, deutlich dahinter, aber ich habe es nach oben geschafft.
Ich muss bei Thomas Achin mal dran denken, wie er in China, bei der legendären China-Reise 2014, während die Mannschaft trainiert hat, ist er oberkörperfrei auf der Laufbahn, hat er seine Runden gedreht, ne?
Aber wisst ihr, was die bessere Geschichte ist von China? Ich weiß nicht, ob ihr die damals mitbekommen habt. China mit ihren ganzen Regularien und so weiter. Und wir trainieren die ganze Zeit auf diesem gleichen Trainingsplatz, kommen jeden Tag hin, alles ist vorbereitet, kein Problem. Dann kommen wir am letzten Trainingstag dahin, dann ist das Tor verschlossen, ist eine Eisenkette davor
Ja.
mit einem Schloss. Und davor ist eben ein Verantwortlicher, der sagt, ihr kommt hier nicht rein. Und wir haben den Platz hier gebucht und so weiter. Und Thomas, irgendwann war das dem zu bunt, geht der raus, holt einen Stein und zertrümmert dieses Schloss und wir gehen auf diesen Trainingsplatz trainieren. Jetzt ging die Geschichte weiter. Jetzt kam auf einmal drei, vier Verantwortliche und Thomas sagt zu mir, einfach weiter trainieren. Sag ich zu den Spielern, wir trainieren weiter. Jetzt haben wir Pässe gespielt zwischen Verantwortlichen und ich habe zu den Spielern gesagt, bleibt ruhig. Natürlich, mein Freund El Choro Elia bleibt natürlich nicht ruhig und macht diesen hier zu so einem Verantwortlichen. Ja, kurzum, es gab wirklich fast schon einen diplomatischen Eklat. Thomas musste abends im Hotel antanzen und musste dann quasi mehrmals um Verzeihung bitten, dass das Gesicht wieder gewahrt ist. Aber da muss ich sagen, Hut ab, wenn du in China als Manager von Werder Bremen mit einem Stein das Eisenschloss zerdepperst, dass die Mannschaft trainieren kann. Die kommen eigentlich gleich nach der Geschichte, dass unser Busfahrer einfach circa 500 Meter gegen die Fahrrichtung, vierspurig gegen die Fahrrichtung zum Trainingsplatz gefahren ist, bei vollem Verkehr, weil das eine Viertelstunde kürzer wäre, als außen rum zu fahren und Mittelspur zu fahren. Also die kommt gleich danach, die Geschichte.
Ja, die haben wir sehr gerne gehört. Sehr cool. Wir haben uns mal die Aufstellung angeschaut von deinem letzten Spiel für den SV Werder Bremen als Trainer. Und das sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Ich gehe sie mal eben durch. Im Tor Wolf, dann die Viererkette mit Fritz, Prödel, Caldirola, Garcia links, auf der 6 Galvez, Bartels und Macchiardi auf den Achtern. Zehner Junuzovic und im Sturm Hajrovic und Di Santo. Und auf der Bank auch noch so Leute wie Davy Selke, Nils Petersen. Das Tor für Köln hat übrigens Uja gemacht. Also insofern setze ich das Werder-Puzzle dann zusammen. War doch keine schlechte Truppe eigentlich, oder?
Ja, und jetzt gehen wir doch mal die Truppe auch so im Detail mal durch. Die hört sich euch jetzt toll an, aber wer hat von euch Franco Di Santo vorgekannt? Den habe ich arbeitslos geholt. Der war, hat keine Vorbereitung gehabt. Bei Fulham war er, glaube ich, wo er zuletzt gespielt hat und war arbeitslos und haben wir für 0 Euro geholt. Ja? Oder ich weiß noch, als ich Finn Bartels von geholt habe, wo, oder war es Kiel, war schon mal in Kiel oder St. Pauli? Ist egal.
Nee, ich glaube, St. Pauli.
Finn Bartels geholt, hat er eine auch gesagt, was wollen wir mit Finn Bartels? Aber hat super performt. Gut, bei Macchiari wusste ich um die Ausstiegsklausel, da hatte ich ein bisschen Insider-Wissen. Linke Außenverteidiger, habt ihr gerade einen Namen genannt?
Garcia.
Ja. Ja, so, wer hat den vorher gekannt? Also, ja, den hat keiner gekannt. Also, wir mussten damals sehr kreativ sein, weil die schöne Geschichte, ohne Zahlen zu nennen, ich weiß noch, als ich mit Werder Bremen verhandelt habe in Stuttgart mit Fischer, Pilbri und Aichin, habe ich irgendwann mal die Frage gestellt, wie viel wir denn investieren können an Ablösesumme in den Spieler. Und dann wurde mir eine Zahl genannt, ich wiederhole die Zahl nicht, weil es gilt ja schon, Geheimnisse zu bewahren. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist aber besonders viel, ist das aber nicht. Habe ich gesagt, aber okay, kommen wir schon irgendwie klar. Und da weiß ich, hat Thomas sich ein bisschen geräuspert eigentlich hin und dann hat Klaus Filbe nachgeschoben, aber die Summe können wir erst investieren, wenn wir zum gleichen Preis Spieler verkauft haben. Das war hoch in der Sozi, wir angetreten. Im Jahr davor haben noch Spieler wie De Bruyne, Arnautovic und Sokratis in der Mannschaft gespielt. Und da hat man bis zum vorletzten Spieltag im Klassenhalt gespielt. Und ich weiß, unser 12. Tabellenplatz war furchtbar langweilig und waren damals nicht Werder-like, aber bei den namhaften Abgängen und bei den in Anführungszeichen namenlosen Neuzugängen bleibe ich bis heute dabei. Das ist nicht der Anspruch, den Werder hat, aber für die damalige Aufgabe muss man dann erstmal einen gesicherten Mittelfeldplatz und zwar nicht am vorletzten Spieltag, sondern deutlich davor hinbekommen.
Ja, absolut. Kam dann ja auch noch deutlich schlimmer, also insofern Tabellenplatz 12 hätte man dann rückblickend vielleicht auch ein bisschen anders eingeordnet. Du hast für eine Kultgeschichte gesorgt. Möchte ich danach fragen, bei deiner Vorstellung als Werder-Trainer hast du die Werder-Fans mit Mon Mon begrüßt?
Ich glaube Mon Mon sagt man hier.
Kannst du heute offensichtlich drüber lachen, finde ich gut. Wie ist es denn zu diesem Missverständnis gekommen?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Das zeigt ja immer nur, weil man mir manchmal immer so nachsagt, dass ich mich auf jedes Gespräch, auch auf dieses hier, habe ich mich jetzt so gut wie nicht vorbereitet, aber alles immer vorbereitet. Es ist aber nicht immer so. Und damals habe ich mich wahrscheinlich auch nicht so vorbereitet, dass ich weiß, dass es Moin Moin ist und nicht Mon Mon ist. Aber ja, das, also wenn sowas mal passiert, also da stehe ich drüber und wenn es dann mal ein bisschen Häme gibt, das ist okay. Was ich als Schwabe hier in Stuttgart schon von Nordlichtern hier in Stuttgart gehört habe, das ist alles in Ordnung. Also das gehört zum Business dazu.
Aber du bist vorbereitet auf heute, du hast einen mega Hintergrund. Wie kommt es da denn zu?
Ja, aber es ist kein Trainingsplatz von Bremen, muss ich sagen. Das ist ein Trainingsplatz tatsächlich von VfL Bochum. Ich glaube, ich hatte damals, glaube ich, auch irgendwas auf Insta gemacht. Das war die Zeit, wo ich mit Instagram so ein bisschen ausgetestet habe. Und ich glaube, dass ich diesen Hintergrund für einen Instagram-Post verwendet habe. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie ist es... habe ich dann als Zoom-Hintergrund immer dann verwendet, wenn ich den originalen Hintergrund nicht zeigen möchte.
Jetzt sind wir natürlich neugierig. Ja,
was genau, ich jetzt sind wir neugierig.
Aber respektieren wir natürlich. Robin, wann kehrst du denn zurück auf die Trainerbank? Was hast du vor? Was hast du für Pläne?
Also dieses Jahr habe ich tatsächlich noch andere Pläne. Da kann ich so keine fixen Termine unbedingt annehmen, außer es ist was ganz Außergewöhnliches. Dann würde ich meiner Familie und meinen Freunden zumuten, noch ein paar Sachen abzusagen. Aber steht noch eine große Südafrika-Reise, die ich schon vor Jahren zugesagt hatte, die wir schon mal zur Corona-Zeit abgesagt haben. Und ich habe dieses Jahr sehr viel privat gemacht. Das heißt, für den Fußball auch, für eure Kollegen, für Sky einiges gemacht und habe auch so ein, zwei junge Trainerkollegen, die ich an der Hand habe, aber so, dass ich meine Termine planen kann. Und so ab Ende des Jahres, ja, schaue ich mal, ob irgendwas passt. Es ist halt, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es immer so, dass was man gerne machen möchte, das kriegt man nicht. Und das, was man kriegt, das möchte man nicht. Da wird die Schnittstelle wird dann immer ein bisschen kleiner. Aber wir warten es ab. Ich bin da relativ entspannt und habe ein privilegiertes Leben. Und trotzdem lässt mich der Fußball natürlich nie los.
Ist es denn mehr der Trainerjob, der dich nochmal reizt, oder auch Sportchef? Du warst ja auf beiden Ebenen unterwegs, ne?
Ja, die Frage wird mir eigentlich nur in Deutschland gestellt. Das kommt aus Grund der DFB-Zeit. Jetzt in Österreich beispielsweise war ich in Personalunion, da war ich beides in einem. Das ist in vielen Ländern so. Gerade wenn ich internationale Anfragen habe, ist es doch ganz oft auch so, dass du den Job mitmachst oder zumindest Teile des Jobs mitmachst. Bei mir war es bisher immer so, egal welchen Job ich gemacht habe, ich habe immer als Trainer gedacht, also Trainer sowieso, aber auch wenn ich Sportdirektor war, habe ich immer alles rückwärts quasi vom Platz durch den Trainerkopf und dann in die Kaderplanung und dann in Scouting immer rückwärts gedacht. Ja, also ich bin Trainer, habe aber die anderen Jobs immer auch sehr gerne gemacht. Ich glaube, das hat auch immer was gehabt, wenn man auch in der Kaderplanung ja hauptverantwortlich war oder kontaktiert hat, die Berater, die Spieler kontaktiert hat, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, meine Gegenüber haben dann auch immer in den Gesprächen gemerkt, dass vielleicht ich da auch anders rangegangen bin, weil ich ganz einfach Trainer bin und dann vielleicht eher die Trainerfragen zuerst abgeklärt habe, bevor ich die finanziellen Dinge abgeklärt habe. Was auch nicht immer ein Vorteil ist, das muss ich sagen, weil am Ende des Tages musst du es ja mit irgendjemand abstimmen. Und dann hat der Trainer in mir meistens größere Wünsche, als ich der Sportdirektor in mir leisten kann. Das ist natürlich auch immer ein Konflikt. Dann ist es besser, ich gebe diesen Konflikt weiter, Thomas Eichin. Der hat ja auch immer ein ganz gutes Händchen, das Maximale rauszuholen.
So, und ich glaube, wir haben mit dir auch das Maximale rausgeholt. Hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. Vielen Dank für deine Zeit. Bleib bitte gesund.
Aber eins müssen wir noch fragen. Wie geht das Spiel denn aus? Was glaubst du?
Guter Input.
Ja.
Vor dem letzten Wochenende hätte ich gesagt, ein torreiches Spiel. Hätte ich gesagt. So, jetzt haben wir eine Mannschaft, die sich nicht leisten kann, in der ersten Viertelstunde wieder drei Tore zu kriegen. Das musst du irgendwann thematisieren als Trainer. Und ich weiß immer, wenn du Dinge thematisierst und ein Teil der Spieler nehmen es mehr als ernst, das bedeutet, als im Unterbewusstsein willst du nicht das umsetzen, was der Trainer sagt, dann könnte es sein, das ist vielleicht auch Leverkusen gegen die Bayern passiert, dass es defensiver wird, als du eigentlich geplant hast. Und auf der anderen Seite hast du eine Freiburger Mannschaft, die wissen, wir können nicht nochmal den Gegner einfach bespielen und womöglich dann auch noch in Bremen wieder ausgekundert zu werden. Also sagen die auch, Otto Rehhagel müsste man eigentlich jetzt zitieren. Was hat kontrollierte Verteidigung? Wie hat das ausgedrückt, Otto
Rehhagel? Kontrollierte Offensive war das doch, ne?
Kontrollierte Offensive, Entschuldigung, natürlich, kontrollierte Offensive. Und wenn beide eine kontrollierte Offensive machen, dann gibt es natürlich kein 4-4. Ja, so. Also vielleicht würde ich auf nicht allzu viele Tore tippen und hoffe, dass ich mich einfach täusche. Und es gibt ein spektakuläres 4-4. Ja. Entschuldigung, das wäre jetzt den Bremern etwas nach dem Mund gesprochen. Wenn ich mich am Ende des Tages entscheiden dürfte, wäre ich natürlich jetzt auch ganz ehrlich zu sagen, dass Freiburg mit einem Torunterschied gewinnen soll und die Bremer dann alle nächsten Spiele dafür gewinnen.
Alles klar.
Super, vielen Dank.
Vielen Dank. Alles Gute, viel und Spaß gerne. In Südafrika und
hoffentlich auf bald. Und beim nächsten Mal sitzt du dann hier mit uns auf dem Sofa.
So war das, alles klar.
Danke, ciao. Das war Robin Dott.
Cool,
grüne Telefon aufgelegt. Das war super. Ja, diese China-Reise, da habt ihr offensichtlich einiges erlebt.
Ja, ne? Das stimmt. Da war eine Menge, da war eine Menge los.
Ja, also vielleicht auch einige Dinge, die wir hier gar nicht erzählen können. Klingt fast so. Besser nicht.
Ja. Genau.
Besser nicht.
Besser nicht, genau.
Weißt du, was dazu passt? Wir haben ja unsere kleine Trikotsammlung hier. Und das ist von dieser China-Reise. Werder-Trikot.
Ja.
Von Nils Petersen. Ja. Mit chinesischen Schriftzeichen. Vermute ich. Zumindest spreche kein
Sieht, Chinesisch. Verdammt dann heraus.
Ich glaube, eingedeicht hat eines von zwei Trikots, nämlich das hier gibt es und ich glaube, Nils hat selber eins.
Ja, oh. Er konnte es auch nicht ins Publikum schmeißen, weil es gab kein Publikum. Da war nichts los. Wir haben im Olympiastadion gespielt, also wir. Ja, da natürlich, aber ja. Wir waren mit dabei. Sonst irgendwie keiner.
Ja, tolle Erinnerung. Ich war auch nicht da, aber du natürlich für die
Absolut.
Das Licht fast abgeräumt. Cool, interessantes Gespräch, haben mir echt sehr viel Spaß gemacht. Fand ich super.
Ja, Robin Hood war auch wirklich, also so, wenn man sich mit ihm unterhalten hat, super unterhaltsam. Mega Abend mal im Zillertal gehabt. Coole Geschichten erzählt. War schön.
Aha,
war eine coole Zeit.
Auch da gehen wir jetzt besser.
Nein, Mandel des Schweigens.
Detail.
Was im Zillertal passiert ist, bleibt im Zillertal.
So sagt man ja.
Genau.
So, was kommt jetzt?
Loser.
Loser fragen User.
Genau.
Das ist kriegst du auch nie auf die Kette. Ja, toll, Jingle feuerfrei.
Überhaupt kein Forentyp oder sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
So, in Anbetracht der kurzen Zeit zwischen Werder-Spiel und Aufnahme habe ich die jetzt hier auf dem Mobiltelefon und lese die jetzt ab. Schickt weiter User-Fragen. Geil, Mann. Da war einiges dabei. Wir halten es kurz, hört aber nicht auf damit. Commander 007, war ein Europapokal?
Das ist eine Frage an dich.
Mhm, geht auch weiter mit Fabian Rochop. Wird der SVW die Saison unter den ersten sieben abschließen und sich somit für Europa qualifizieren? Ja klar! Ja klar! Wir spielen nochmal ein, Europa ruft. Geiler Track, KI generiert. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass wirklich, dass diesmal eine ganze Menge drin ist. Und wann Europapokal? Ja, was ist das für eine Frage? Nächste Saison, natürlich. So, man qualifiziert sich jetzt in dieser Saison und nächste Saison dann Europapokal.
Kann man sich im Winter nicht qualifizieren?
Was?
Okay, also. Ja, egal, ich versuche es jetzt zu verstehen.
Schön, wie ich dich aus dem Konzept gebracht habe. Ja. Natürlich Unsinn.
Ja.
Oh, ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil da oben ist eine Menge los, ne? Mit guck mal, zähl mal durch. Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Frankfurt, Stuttgart.
Interessiert mich alles nicht.
Gott.
Komm, wir machen einen Haken dran. Jetzt wird es ein bisschen kritischer. Sela Jebalia. Habe ich ganz bestimmt falsch ausgesprochen. Sei es drum. Wir haben keinen Stürmer. Alle Tore kamen von einem Verteidiger und einem defensiven Mittelfeldspieler. Hoffenheim 3 Tore gingen auf Duxch wieder zurück. Er flieht den Ball leicht und kämpft nicht darum. Wir wollen Stürmer 9.
Ja, also faktisch gesehen komplett richtig. Ist, finde ich, auch eine berechtigte Frage. Wer hat ein Sturmproblem? Also die Stürmer treffen nicht, muss man ganz klar sagen. Ist so.
Und es ist ja auch bemerkenswert in der Aufstellung, dass ein Top nicht gespielt hat.
Und ein Grün nicht gespielt hat. Und stattdessen Weiser nach vorne rückt und so eine neue Rolle einnimmt. Das kannst du jetzt, also negativ, wenn du es negativ sehen willst, und ich glaube, wenn das Spiel verloren gegangen wäre,
ja, dann wäre es ein leichtes gewesen.
Großes Thema gewesen. Ja. Ne? Was ist mit den Stürmern eigentlich los? Und ich fand es auch ein bisschen verwunderlich, dass der Gröhl, jetzt feiert er seine Startelf-Premiere gegen die Bayern, das ist jetzt nun nicht der einfachste Gegner als Stürmer, hat er jetzt auch nicht sonderlich gut gemacht. Damit war er aber nicht alleine. Dann gleich wieder rauszufallen, boah, fand ich schon hart. Aber der Trainer hat goldrichtig damit gelegen, weil man hat ja auch schon vor diesem 0-3 gesehen, dass das mit Weiser eine gute Idee ist, da auf der 10 sozusagen.
Ja.
Und man muss auch ehrlicherweise sagen, Keke Top ist noch nicht so weit für die Startelf, ist auch so mein Gefühl.
Mhm.
Aber er konnte Punkte sammeln, als er reingekommen ist. Er hat nämlich sehr, sehr clever gespielt, wie ich fand.
Stark, pass auf. Funky Forille. Top und Grill in der Nachspielzeit waren Weltklasse.
Na!
Warum? Warum? Du hast es doch gerade gesagt.
Na, aber Weltklasse bei Grill kann ich mich daran erinnern, dass du ganz viel Geld verloren hast, weil der das Tor eben nicht gemacht hat.
Das stimmt so nicht. Ich habe ganz viel Geld nicht gewonnen.
Ja, genau. Weil das 5-3 wäre deiner Wette entsprochen.
Handicap, die Stars, Sportwetter.
Ist auch egal.
Don't do Sportwetten.
Weltklasse wäre es gewesen, wenn er den gemacht hätte.
Ja.
Aber die beiden waren gut als Einwechselspieler, haben ihre Aufgabe mehr als erfüllt. Und bei Top ist natürlich echt aufgefallen, wie oft er sich hat faulen lassen, das wollte der dann
da
so
eine Eckfahne rumgemacht hat.
Ja, genau.
Wahnsinn. Also wirklich sehr, sehr clever, ja, sehr also smart.
Aber natürlich, die Frage war berechtigt, sturmmäßig ist es wenig und Duxch, ja, da sind wir wieder bei Duxch, wie immer.
Wir reden hier immer über Duxch, ne?
Ja, und er hat natürlich den Ball da vorne auch verloren und er ist nicht derjenige, der da mit 180 km hinterher wetzt, aber das Zusammenspiel da vorne, da hat man auch gesehen, wie wichtig er sein kann. Also jetzt nach dem 4-3 tue ich mich schwer damit, Duxch zu kritisieren oder irgendjemand anders. Ich finde, es war ein gutes Offensivspiel. Stürmer können ja alle noch treffen. Irgendwann kommt Jinma ja auch nochmal wieder.
Ne? Ja, dann wird sowieso alles besser. Hilko, bei 11 gegen 11 nicht gut genug? Fragezeichen. Was muss Werder aus der ersten Viertelstunde gegen Hoffenheim lernen?
Schön wäre es, wenn man daraus lernt, dass man Zweikämpfe führt, indem man Zweikämpfe führt. Also, dass man einfach rangeht an den Mann. Ne? Also nicht den Sicherheitsabstand hält und dann auch mal grätscht, den Körper einsetzt und sowas. Sowas, wie man hinterher macht. Und das bitte von Anfang an. Das wird auch ein großes Thema sein. Also, bin mal gespannt, ob sie irgendwie was verändern beim Heißmachen oder sowas. Aber
Werner hat das aber gut gesagt, finde ich. Also man könnte ja auch da in der Pressekonferenz nach dem Spiel sitzen und sagen, ja, alles cool, wir haben 4-3 gewonnen, super Moral, alles geil. Hat sehr deutlich gesagt, naja, erste Viertelstunde, gut, das kann man auch gar nicht anders sagen.
Nee, das
war
ist
halt
ja
nichts. Naja, aber man hätte das auch ein bisschen unter den Tisch kehren können.
Man hätte das, ja. Also, aber er ist sowieso sehr deutlich unterwegs im Moment, auch was einzelne Spieler betrifft. Also was er darüber sagt. Ich fand auch, was er bei Jens Day gesagt hat, so von wegen, ja, das war aber ein Problem zuletzt. Das hat er ja selbst erkannt, dass er nämlich zu viele Chancen, also seine Effektivität hat er gesagt. Und daran muss man arbeiten. Also er findet schon deutliche Worte, auch über einzelne Spieler. Das ist nicht typisch für Trainer. Die sind ja eher ein bisschen vorsichtiger dabei. Aber ich finde, er macht das richtig gut, ohne den Spielern dabei weh zu tun. Sondern eigentlich sagt er nur das, was eh alle gesehen haben. Ne? Und das auch vernünftig. Also gut erklärt mit Weiser auch, fand ich. Und man konnte es auch sehen. Weiser auf der 10 ist schon eine spannende Geschichte gewesen. Voll, ne?
Ja.
Und mit Romano Schmid und Duxch dabei. Hat mir gefallen. Was das Schöne daran ist, und das ist auch das, was Peter Niemeyer hinter gemeint hat. Du wirst flexibler dadurch. Und wie oft haben wir hier darüber gesprochen, Ole Werner, immer das Gleiche, ausrechenbar. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein
Schritt. Du hast das getan.
Ja, auch, aber viele User auch. Und Ole Werner hat ja dann oft jetzt, auch gerade in den letzten Wochen, ist oft auch mal auf uns zugekommen, hat mal gesagt, Leute, so gleich ist das nicht, wie ihr das immer beschreibt. Ihr meint immer so, man sagt dann 5-3-2 oder kann man ja auch anders ausdrücken. Das mag so vom Grundprinzip sein, aber wir haben da so viele Veränderungen drin. Er wirft einem das dann nicht vor, dass man das nicht sieht. Er wollte es nur mal ganz gerne beschreiben. Das finde ich sehr angenehm. Und das ist nicht belehrend, sondern aufklärend. Und das ist gut.
Ich finde, wir müssen noch ein bisschen über das Personal sprechen. Malatini haben wir ja eingangs schon gemacht. War zunächst nicht gut. Dann macht er ein Tor und dann macht er diese Wahnsinnsrettungstat. Wie sieht denn jetzt die Hackordnung da in der Innenverteidigung an ihr aus?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, mir tut Amos Pieper schon ein bisschen leid. Ne? Da kommst du, feierst du dein Comeback und das machst du dann gegen die Bayern.
Ja.
Das ist so, ja, schönen Dank, Trainer.
Unangenehm.
Genau, also ausgerechnet gegen den schwierigsten Gegner, gegen die besten Stürmer. Und ich finde, er hat das sogar noch ganz ordentlich gemacht gegen die Bayern. Da gab es schlimmere Leistungen, die wir da gesehen haben. Und als Dankeschön bist du dann gegen Hoffenheim wieder draußen. Und dann kommt der Malatini rein. Andererseits muss man ja sagen, das war ja auch diese Bayern-Thema, wenn ich junge Spieler entwickeln will und dass das dann irgendwann diese großen Mehrwertspieler werden sollen, dann ist natürlich, musste Malatini auch mal auf den Rasen bringen.
Mhm.
Ja. Stimmt. Und das hat er jetzt guter getan. Punkt. Und da hast du aber auch gesehen, warum er das vielleicht gegen die Bayern nicht gemacht hat.
Mhm.
Ne? Weil der Junge, der kommt aus Argentinien, ist noch sehr jung, immer noch so seine Probleme hat, dieses Niveau, dieses hohe Bundesliga-Niveau von Anfang an, von der ersten Minute mitzugehen. Braucht da immer seine Eingewöhnungszeit und die hast du in der Bundesliga nun mal nicht. Bin gespannt, wie er da weiter mit ihm umgeht, aber eigentlich, jetzt kommt natürlich auch Problem, Marco Friedl kommt zurück,
ja.
Ist eigentlich kein Problem, weil es gut ist, aber für Malatini ist das ein Problem, weil eigentlich müsste Niklas Stark, jetzt wissen wir nicht, wie schwer er verletzt ist, ob der länger ausfällt, eigentlich wird der dann wieder rechts spielen und Malatini fällt raus. Das wird eine spannende Nummer, vielleicht erledigt sie sich von selbst, weil Stark ausfällt, wissen wir noch nicht. Zumindest nicht in diesem Moment.
In diesem Moment wissen wir es noch nicht. Wenn das gesendet wird, vielleicht schon.
Genau.
Ja. Anyway. Gut. Ist auf jeden Fall spannend. Malatini sieht auch immer so ein bisschen schmächtig aus. Ne? Aber diese Grätsche war schon also sensationell.
Ja, aber ich glaube, er kann durchaus körperlich noch zulegen. Das hat man ja oft schon bei jüngeren Spielern gesehen. Da geht das vielleicht noch gar nicht so mit 18, 19. Und dann machen die auf einmal so einen Sprung zwischen 20 oder zwischen 21 und 23, dass da körperlich noch was dazukommt, dass du dann doch mehr in den Kraftraum gehst. Das muss aber auch wohl überlegt sein.
Ja, bisschen Proteine futtern und dann wird das schon.
So. Genau.
Kai Jakobs 85. Spannende Frage, wie ich finde. Was los mit Leo Bittencourt? Ich empfand ihn immer als mentales Monster, der alles reingehauen hat. Scheinbar reicht das nicht. Zoff mit Werner oder fußballerisch nachvollziehbar? Was meint ihr?
Also ein Zoff mit Werner glaube ich auf keinen Fall.
Nee, glaube ich auch nicht.
Hat ja selbst, nimmt sich ja selbst auf die Schippe so ein bisschen. Bei Instagram hat er gepostet, so ein kleines Filmchen, wie er die Mannschaft filmt, wie sie vor der Fankurve gefeiert wird. Und selbst feiert er dann mit der kleinen Kamera das gefilmt und hat dann einen New Job. Ja, also, ja. Dreierlachs hat er natürlich noch dabei geschrieben. Dreierlachs,
ja, New Job. Auch einer. Ja,
das wird richtig an ihm nagen. Das macht er jetzt so mit. Aber das muss, also ein Leo Bittencourt, der muss tief enttäuscht sein und sehr schwer mit sich gerade hadern. Und wenn jetzt morgen die Transferperiode wieder öffnen, das Transferfenster sich wieder öffnen würde, glaubt, da wird er seinem Berater schon sagen, sieh mal zu, dass du was rankriegst, weil der will, glaube ich, echt, also spielen. Andererseits hat er natürlich auch bei Werder einen guten Vertrag und im Sommer hätte er auch gehen können. Man hat ihm deutlich gesagt, dass das eng für ihn wird. Also das ist ihm klar kommuniziert worden und er ist trotzdem geblieben, weil vielleicht auch nicht das Richtige dabei war. Bin mal gespannt.
Habe ich schon mal gesagt, dass ich Leo Bittencourt in An- und Abführung Fan bin? Ich finde ihn ja gut, ne? Ich finde ihn gut, ich finde ihn auch fußballerisch gut, ich finde ihn als Typ gut. Das Monster in der Mentalität wurde hier schon erwähnt.
Ja, dass er nicht mal eingewechselt wird, ist schon...
Das ist schon hart. Werner hat das aber auch gesagt, es ist halt auch schwierig, an Stay und ihn vorbeizukommen.
Naja, aber selbst als er Lien ausgewechselt hat, bringt er natürlich Alvaro, weil der als Sechser vorgesehen ist.
Ja, aber das war ja nun nicht viel, um das mal vorsichtig zu formulieren, was ist mit Alvaro los? Haben die da irgendwie den Zwillingsbruder dann doch geschickt oder was?
Naja, hat doch erklärt, Werder selbst gegenüber dem Vereinsmedium sozusagen, dass es auch an seiner Größe liegt, dass er in der Vorbereitung immer ein bisschen länger braucht. Ich hätte jetzt gern gewusst, warum das so ist. Weil
das frage ich mich auch. Ja,
stand aber leider nicht. Ja. Müssen wir mal erfragen, wenn wir mal wieder mit Skelly sprechen dürfen können.
Ah, über 1,90, ah, da wird das dauern.
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.
ja, aber nochmal auf Leo Bittencourt zurückzukommen, das ist schon tragisch, aber manchmal ist das in so einer Mannschaft. Ich glaube, Ole Werner hat für sich entschieden, ich nehme den jetzt raus, der ist jetzt weg. Aber wir haben oft genug im Fußball erlebt, Oktober oder im November, Spieler, die wirklich weg vom Fenster waren, dann fallen 2, 3 aus und dann bist du wieder da und Leo Bittencourt sollte Profi genug sein, und so schätze ich ihn auch ein, dass er jetzt noch weiter
Dampf geben, Gas geben.
Um dann doch nochmal vielleicht zur Verfügung zu stellen.
Kurz unterbrochen, meinst du, er wechselt im Winter?
Nein. Okay. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das zieht er bis zum Saisonende durch.
Okay, das waren die User-Fragen. Was kommt jetzt?
Irgendwas willst du wieder verschenken.
Ja. Erstmal lösen wir auf und dann machen wir es auch. Moment, da ist Stubi steht vor der Tür, kriegt er mit seinen dicken Pfoten aber gar nicht hin, hier reinzukommen.
Ist aber auch ein Tollpatsche.
Doof. Was machen wir denn jetzt, Trainer?
Die Tür aufmachen.
Gute Idee.
Ja, komm, ich gehe da mal hin. Ja, das ist ja...
Kommst du da raus, ja?
Ja, klar. Stubi! Mensch! Schön, dass du da bist.
Komm rein. Räum bitte nichts ab. Du hast wirklich einen sehr großen Kopf.
Ja, kannst du nicht.
So, hier. Zack. Ey, Stubi. Hier wackelt irgendwie alles. Geht das?
Stark, Stubi.
So, lässt du Björn da noch hin? Ich vergesse ja immer, dass Stubi nicht redet. Aber es ist, wie es ist.
Stubi, brauchst du ein Mikro?
Da ist Stubi, unser Notar.
Man kommt sich schon sehr klein vor dem Stubi.
Ich kann ja dich mal wieder nicht sehen. Wir hatten das mit Malte neulich schon. Ich kann an Stubis Kopf einfach nicht vorbeigucken. Stubi, kannst du einfach irgendwelche Tricks machen oder so? Dab immer gut. Hier einmal die Hand ins Maul. Wie ist das so? Aha.
Da fehlt ja jegliche Form von Biss.
Stimmt. Egal. Wir lösen auf, wer dieses Trikot mit der Rücknummer 19 mit Vlog von Derek Köhn geschenkt bekommt. Dazu gehen wir ins letzte Video. Es geht mir durch. Björn, heute ja kein Feuerwerk, ne? Will ich ja hier nicht mehr sauber machen. Du musst bitte schnipsen.
Oh, warte, das kriege ich hin.
Ja?
Ja, sicher.
Bemühe dich bitte. Stubi, du pass auf, ne? Dass alles mit rechten Dingen zugeht. Notariell beglaubigt.
Kann ich schon? Bums.
Warte.
Läuft?
Ich scroll, Trommelwirbel bitte. Ja, halbwegs brauchbarer Schnipser. Ja, aber irgendwie ganz okay. Wir haben auf jeden Fall einen Gewinner, wie ich vermute. Fußballgöttchen. Herzlichen Glückwunsch. Hashtag Danke Köln, völlig korrekt. Don't stop believing. Europa willkommen. Fette 5-Sterne-Bewertung auch an Nabi Keita für die Leistung als Stubi. Bleib gesund und munter. Das trifft sich ja. Ja, ob Navigator hier drin ist oder nicht, das verraten wir an dieser Stelle nicht. Was wir auflesen können, ich habe beim letzten Mal gesagt, ich habe Björn Knips und Stubi noch nie in einem Raum gesehen. Jetzt schon.
Ich bin raus aus der Nummer.
So. Björn Knips ist nicht in dem Kostüm. Neue Verschenkung. Ey, bevor ich das vergesse, E-Mail schreiben an redaktion@deichstube.de, zwecks Adresse, dies, das und dann geht das Trikot an das Fußballgöttchen raus. Cool. So. Neue Verschenkung. Und diesmal haben wir. Oh, ich komme da kaum ran. Schuhe. Werder Collab mit Glückstreter, dem Sneaker Shop. Und zwar, ich glaube wirklich was Besonderes. Denn das ist noch die Collab mit Umbro. Ich wühle hier ein bisschen rum. Werder-Sneaker, hier könnt ihr ihn sehen, haben wir da in verschiedenen Größen. Wir verschenken diesen Schuh zweimal, also zwei Paar, nicht nur einfach zwei Schuhe, in den Größen 36,5, 40, 40,5, 41 und 42,5. Die Größe erst angeben, wenn ihr gewonnen habt. Ja. So, und dann könnt ihr auch suchen. Alles
hat
andere
Stubi,
macht,
glaube ich, Stubi auch die Schuhe?
Was mit Stubi? Hat
Stubi auch die Schuhe?
Ja klar, Stubi nickt das ab.
Welche Schuhgröße hast du denn?
Zu passen. Stubi kann nicht sprechen, Björn, Mann.
Ja,
ist doch
aber
nicht
man
so
kann
schwierig.
Ihn doch trotzdem was fragen.
So, ja, aber wenn Stubi nicht antwortet,
das ist doch schön, wenn jemand nicht antwortet.
So, wie es ist. So, man die weiß da weg, das also zweimal, zwei Paar, jetzt kriege ich es aber auch hin, gehen an jemanden von euch raus. Was müsst ihr machen? Alles wie immer. Schreibt unter diesem YouTube-Video einen netten Kommentar, möglichst maximal freundlich. Und dann verschenken wir diese Schuhe. Ja, achso, folgt uns gerne bei Instagram, eingedeicht. Lasst Bewertung da, Apple Podcasts, Spotify. Das hilft, das schadet sicherlich nicht. Wir brauchen noch, kriege ich aus der Regie gerade das Zeichen, einen Hashtag. Und da habe ich mir überlegt hier, wie heißt das Lied von den Flintstones? Stubi Dubi Schuh oder so?
Jabba Jabba Du.
Ach so. Ja, egal. Wir nehmen den Hashtag und den müssen wir einblenden, glaube ich, sonst kann es ja keiner schreiben. Stubi Dubi Schuh.
Du hast von nassen Helm auf.
Toll. Genial. Ja, super. Also, dabei sein und die Schuhe abräumen. Viel Spaß damit. Stubi, ich glaube, du kannst gehen. Ich denke, wir schnipsen dich einfach weg. Ja? Vielen Dank für deinen Auftritt. War mal wieder richtig geil. Bleib gesund, ne? Mach keinen Scheiß, Digga. Also. Ja, keine Magic, bist ja immer noch da. Ist auch egal, Stubi. Bleib einfach sitzen, weil, mach mal so.
Schalte mich nochmal scharf.
Bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören. Björn, bist du da hinten noch?
Puh. Ja, ich guck mich Stubi nochmal ganz
genau an. Vielen Dank auch für deine Zeit.
Danke.
Ja klar, lasst bitte die fetten 5-Sterne-Bewertungen da. Wir sind bei Spotify, Deezer, Apple Podcast, X, Instagram haben wir einen Account. Ihr kennt den ganzen Bums. 5 Sterne only, alles andere wird gelöscht. Ja, und ansonsten war es dann hier doch wie immer.
Jetzt war es doch lang, ne? Lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt es hier nicht.
Ja, so ist das hier. Wird sich auch nicht ändern. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.